SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Louis Leviton. Der Trauma- und Stressexperte hat gemeinsam mit dem Journalisten Stefan Lebert für deren Buch Der blinde Fleck mit Betroffenen über die vererbten Traumata des Zweiten Weltkrieges gesprochen. Denn auch 80 Jahre danach hinterlässt der Weltkrieg bis heute oft Spuren in Familien. Deswegen unterhalten wir uns heute über die vererbten Traumata des Krieges und warum das Schweigen in vielen Familien gerade jetzt aufbricht. Hallo, Herr Leviton, vielen Dank, dass Sie mein Gast sind.
Ja, bonjour, guten Tag.
Herr Leviton, über 2/3 der Deutschen möchten angeblich mehr über ihre Familiengeschichte in der Zeit von 1933 bis 1945 wissen. Warum interessieren sich 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gerade jetzt so viele Menschen dafür, was ihre Eltern, Großeltern und Urgroßeltern im Krieg gemacht haben?
Weil der Schatten der Vergangenheit in die Gegenwart reicht, weil der Schatten der Vergangenheit auch das Selbstverständnis mit beeinflusst oder gar prägt, weil es in vielen Familien auch ein Tabu war, über die Vergangenheit zu sprechen und alles, was unter die Decke gehalten wird, was tabuisiert wird, ja, das weckt Fragezeichen. Das weckt Fragezeichen auf, die man beantworten möchte. Und man möchte wissen, was war denn tatsächlich damals?
Und dieses Interesse merken in der Tat auch wirklich Archive an den Anfragen. Wer stellt diese Anfragen in den Archiven? Sind es wirklich die Urenkel und Enkel?
Nein, keineswegs. Es sind auch tatsächlich Personen, die noch Eltern hatten, die im Weltkrieg dabei waren als Fragezeichen, Soldaten in der SS, wo auch immer. Und ich bekam vor 3 Tagen zum Beispiel einen Leserbrief und da sagte die Frau, ja, sie sei jetzt um die 70 Jahre alt und sie möchte gern Näheres erfahren, denn die Vergangenheit lässt sie nicht los und da sind viele, viele Fragezeichen. Und der Vater hat in verschiedenen Ländern gedient, aber das hat er nur am Rande erwähnt und durch die Lektüre des Buches sei sie darauf aufmerksam gemacht worden, dass man vielleicht heutzutage recherchieren kann und die Archive tatsächlich aufsuchen kann. Und das ist doch ein gutes Zeichen, dass heutzutage auch viele Archive vorhanden sind. Und da kann man tatsächlich nachschauen.
Aber warum schauen gerade so viele Deutsche erst jetzt darauf, was ihre Familien zur Zeit des Nationalsozialismus gemacht haben? Gerade ja, wo viele oder die meisten Zeitzeugen bereits gestorben sind, die man auch fragen könnte oder damit konfrontieren könnte?
Naja, weil konfrontieren ist keine leichte Angelegenheit. Man redet zwar gerne darüber, ja, man sollte konfrontieren oder man sollte keine Angst haben, Fragen zu stellen, aber das ist schon eine sehr emotionale Geschichte, Fragen zu stellen, die möglicherweise dieses Bild von dem Vater oder von der Mutter, von den Eltern erschüttern könnte. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Vater, der sehr liebevoll zu Ihnen war, der wirklich fürsorglich. Und man erfährt vielleicht, weil man einen Brief findet oder irgendwo in einer Schachtel irgendwelche Hinweise findet im Nachhinein, was der Vater begangen hat oder verbrochen hat. Und ich glaube, viele Eltern haben sehr unwirsch reagiert, indem sie gesagt haben, ach Kindchen, das willst du gar nicht wissen. Oder ja, das war eine schlimme Zeit, aber ach, du sollst glücklich werden und kümmere dich nicht darum, was damals war. Das ist Vergangenheit. Das heißt, auf der einen Seite haben die Eltern sich selbst freigesprochen beziehungsweise sich entlastet und zugleich wollten sie auch nicht die eigenen Kinder damit belasten. Ich bitte immer, sich zu vergegenwärtigen, den zeitgeschichtlichen Kontext, so wie es angeblich normal war, im Nationalsozialismus Juden zu boykottieren und sie fallen zu lassen, obwohl sie Nachbar waren, obwohl man mit ihnen gewohnt hat. Nach 1945 waren die Werte völlig andere, nämlich alles, was wir getan haben, war falsch. Und dementsprechend haben die Eltern sich selbst geschützt auch juristisch, indem sie geschwiegen haben. Und die Kinder haben auch gespürt, da wollen die Eltern ja nicht darüber reden. Und vielleicht sollte man sie nicht belasten oder die verbieten einem, darüber zu reden. Und mit zeitlichem Abstand denke ich, dass sich vieles gelöst hat. Gerade jetzt, wo die Großeltern nicht mehr am Leben sind, da kann man sich herantrauen. Dann ist niemand da, der einem den Mund verbietet oder sagt, ach, das willst du doch, du willst doch gar nichts davon wissen. Das ist schon lange her.
Droht keine Konfrontation eben mehr mit den Eltern oder Großeltern und deswegen trauen sich viele daran, genauer zu gucken, was gegebenenfalls in der Zeit passiert ist.
Ja, das ist eine Selbstentlastung und auch eine Entlastung den Großeltern gegenüber. Es belastet doch, ja, solche Fragen zu stellen, glaubt man. Und vielleicht kann es gerade befreiend wirkend, wenn man mit den Großeltern in einen Dialog tritt und die Chance hat, noch vielleicht etwas herauszufinden. Denn Sie müssen sich vorstellen, auch was bedeutet es für die Psyche, wenn man 10, 20, 40, 50 Jahre auf ein Geheimnis ruht, dass man eine Vergangenheit sozusagen in ein Verlies einsperrt und den Schlüssel wegwirft, damit niemand diesen Raum jemals betritt. Es bedeutet eine psychische Anstrengung, etwas zu unterdrücken, etwas zu leugnen, alles unter die Decke zu halten. Und gerade Personen manchmal, die erahnen, dass sie nicht mehr lange auf dieser Welt sein wollen, wollen vielleicht auch etwas weitergeben. Und gerade als Psychologe ist mir auch aufgefallen, dass, ich sage mal, die Abwehrmechanismen nachlassen. Das bedeutet, man hat nicht mehr die Kraft, so festzuhalten an dem Geheimnis. Und man möchte sich öffnen und vielleicht auch sich selbst entlasten, indem man sozusagen beichtet. Nicht im religiösen Sinne, aber im interfamiliären Dialog, wo man einfach sagt, was passiert ist.
Was haben Sie da auch schon erlebt, Herr Leviton, in Ihrer Arbeit als Psychologe, aber auch an der Arbeit für das Buch Der blinde Fleck jetzt?
Als Psychologe hatte ich natürlich die Gelegenheit, mit vielen Menschen zu sprechen. Und im Gegensatz zu meinen deutschen Kollegen habe ich stets gefragt über die Eltern und Großeltern, über die Erziehungswerte, über die Art und Weise, wie man in Familien miteinander umging, warum so geschwiegen wurde, warum die Eltern oder Großeltern so kaltherzig waren oder wenig in der Lage, Gefühle auszudrücken. Und da erinnere ich mich an eine Patientin, die mir nach einigen Monaten gestand oder ja beichtete, sie hat keine Kinder, weil sie eben als junge Frau vergewaltigt wurde. Und dieses Geheimnis behielt sie ein Leben lang und konnte sich bei mir entlasten, aber ihr eigener Ehemann hat niemals davon erfahren. Und das hat sie sehr belastet. Eine
große Scham dann auch.
Aber sie konnte sich aus Scham, ja, genau, sie konnte sich aus Scham nicht mitteilen. Und das ist nur ein Beispiel, wie sehr die Vergangenheit tatsächlich auf einen lasten kann.
Was für Spuren haben die Kriegserlebnisse, die Taten und Erfahrungen der Großeltern und Eltern im Zweiten Weltkrieg bis heute noch in den Familien hinterlassen? Haben Sie da noch Beispiele, wie man eben auch ja, den Schatten der Täter aus der NS-Vergangenheit im Alltag der Menschen vielleicht noch spürt?
Es gibt etwas, was mir aufgefallen ist in vielen Gesprächen. Und ich möchte ein bisschen über das Wort Kaltherzigkeit sprechen. Mit kaltem Herzen die Kinder erziehen in einer Art und Weise, die autoritär ist. Und diese harte Art der Erziehung, du isst, was auf den Tisch kommt, du widersprichst nicht, du gehst so und so angezogen, deine Haare sind so und so. Das alles, man weiß es ja, das ist nichts Neues, was ich erzähle, aber ich möchte es doch hervorheben, hat in der 68er-Generation zu einer Gegenbewegung geführt, nämlich nieder mit dem Schweigen und wir wollen uns emanzipieren, frei machen von all dem Druck an den Universitäten, von den Professoren, die ja selbst noch im Nationalsozialismus ja tätig waren. Das heißt, viele Menschen jüngeren Alters, die Kinder der Täter oder der schweigenden Mehrheit, die haben versucht, damit zurechtzukommen und irgendwie sich damit zu befassen. Aber das galt eher für, ich sage jetzt mal, diejenigen, die in Städten wohnten. Auf dem Land blieb alles beim Alten. Und selbst heutzutage noch, wenn ich mit Menschen spreche, sagen sie, ja, wir wissen sehr wenig über die Eltern. Wir wissen eigentlich gar nicht so, was da in dem kleinen Ort passiert ist. Die Leute saßen in der Wirtschaft und die kannten sich noch vor dem Krieg und auch nach dem Krieg ging man halt in die Wirtschaft und der Vater kehrte eben spät nach Hause, manchmal betrunken und die Frau hatte nicht viel zu sagen, außer ihrer Mutterrolle zu erziehen. Und deswegen glaube ich, dass sehr, sehr vieles in der Erziehung zum Vorschein kam, was nicht ausdrücklich so benannt wurde, aber was viele Menschen zu spüren bekommen haben.
Aber warum wirken diese Taten und Erfahrungen in vielen Familien bis heute nach, auch bei Menschen, die den Zweiten Weltkrieg oder ihre Großeltern, Urgroßeltern gar nicht mehr kennengelernt haben oder diese Taten oder diese Zeit nicht erlebt haben?
Ich komme auf das Wort Empathie zu sprechen. Im Nationalsozialismus wurde das Wort Empathie ja für Schwache, für Fremde, für die Andersdenkenden ausgemerzt. Und man muss sich auch die Werte vorstellen, die in den 30er Jahren nicht in Berlin, im mondänen Berlin herrschten, sondern auch auf dem Land. Die Mutter und das deutsche Kind, das waren ganz bestimmte Werte, die weitervermittelt wurden. Man ließ ja ein Kind schreien, damit die Lungen sich stärken, sozusagen. Das bedeutet, diese fehlende Empathie, nämlich auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen, das wurde betrachtet als eine Art von Schwäche. Ein Kind soll sich durchsetzen, ein Kind soll stark sein. Sie kennen ja flink wie ein Windhund und so weiter, diese Erziehungswerte, die doch in sehr, sehr vielen Familien den Alltag auch prägten. Das heißt, es gab ja nicht so wie heute einen Austausch zwischen den Generationen, sondern es gab eine ganz klare Hackordnung. Und der Vater bestimmte, wie die Mutter sich anziehen musste, welche Rolle sie zu übernehmen hatte. Wir vergessen im Grunde genommen, dass noch in den 50er Jahren, es war nicht selbstverständlich, dass eine Frau ein Auto fährt. Ein Führerschein? Wann kam das denn? Also diese fehlende Empathie mit autoritären Werten, die einhergingen, und das fehlende Unverständnis für offene Gespräche und mit den Kindern in einen Dialog zu treten, das alles fand eben nicht statt und muss sich ja auf die nächste und übernächste Generation ja in irgendeiner Weise auswirken. Und erst jetzt trauen sich eben die sogenannten Jüngeren auch mal Fragezeichen in den Raum zu stellen, etwas zu hinterfragen, weil nichts mehr tabuisiert ist, so wie einst. Es sind Freiräume geworden dadurch, dass die Großeltern nicht mehr am Leben ist und die Scham nicht mehr so groß ist und man hat eine eher gesunde Neugierde, wissen zu wollen.
Also kann man sagen, ist Familiengeschichte mehr als die Geschichte nur einer Generation?
Oh ja, es wirkt über mehrere Generationen fort und das ist ja das Spannende, dass manches erst in der dritten Generation zum Vorschein kommt. Das ist nicht selten.
Und ist es dabei auch egal, ob unsere Vorfahren, unsere Groß-Urgroßeltern Täter, Komplizen oder nur Mitläufer waren?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, die individuell zu beantworten ist. Es ist wichtig, dass man seine eigene Identität bestimmt. Und wir haben ja eine Wahlfreiheit. Das ist ja auch das Privileg in diesen Zeiten, dass wir unsere Identität auch bestimmen und mitgestalten können, sollen gar. Das heißt, wir dürfen uns nicht schuldig fühlen und schuldig machen für die Taten der Großeltern, sondern wir sollen uns das anschauen und daraus etwas ableiten, was mich in meiner Identität stärkt und mich auch beflügelt, sich für diese Demokratie einzusetzen, damit niemand mehr einem sagt, was er zu fühlen, zu denken und zu handeln hat.
Warum haben so viele nach Ende des Zweiten Weltkriegs ihre Taten und Verbrechen verschwiegen und verdrängt? Und wie ist es ihnen auch gelungen? Warum haben so viele Deutsche auch kollektiv geschwiegen, Herr Leviton?
Weil die Mehrheit der Deutschen in irgendeiner Weise an die Verbrechen des Nationalsozialismus sich beteiligt haben oder Zeuge davon waren. Um es mal kurz auf den Punkt zu bringen, jeder Soldat hat im Zweiten Weltkrieg entweder Verbrechen begangen oder Verbrechen gesehen oder Verbrechen geschehen lassen. Und das ist keine jetzt Anklage von mir an das deutsche Volk, sondern es ist eine historisch belegte Tatsache. Und nach dem Krieg, nach 1945, war alles, was man gemacht hat, plötzlich falsch. Die Leute haben nicht verstanden, dass sie bereit waren, zum Teil ihr Leben für das deutsche Vaterland aufs Spiel zu setzen oder gar zu opfern. Und dann erfährt man 1945, ja, aber das waren doch Verbrechen. Verbrechen, an denen man sich beteiligt hatte. Und die Leute, die Menschen, die Frauen, die noch sich für Hitler eingesetzt hatten und in der Heimat dafür sorgten, dass die Familien nicht auseinanderbrechen, die haben es auch nicht verstanden. Und da war gar keine Zeit zu realisieren, dass die Werte sich total verschoben haben.
Hängt das Schweigen in den Familien bis heute damit teilweise auch zusammen, dass viele Deutsche dann offenbar ein falsches Bild von ihren Angehörigen in der Zeit haben?
Definitiv, weil Gespräche, ich würde sagen, in über 90% der Familien nicht stattgefunden haben. Es wurden nur einzelne Episoden erzählt. Einzelne Episoden, die sicherlich nicht das gesamte Bild repräsentieren. Und ein wichtiger Punkt natürlich ist, wenn man sich an Verbrechen beteiligt hat, dann musste man fürchten, nach 1945 dafür belangt zu werden. Und da so viele mitgemacht hatten, haben sich sehr, sehr viele gegenseitig entlastet und Persilscheine ausgeschrieben, indem sie sich gegenseitig bezeugt haben, dass niemand einen Schuss abgegeben haben und alle daneben geschossen haben oder gar nichts wussten von den Raubzügen an der jüdischen Bevölkerung. Und man hat sich natürlich geschämt oder sich schuldig gefühlt oder eben sich gar nicht schuldig gefühlt und einfach geschwiegen. Und Schweigen kann man ja unterschiedlich interpretieren. Aber letzten Endes bleibt man ja hilflos zurück, weil es gibt eine Mauer des Schweigens und man im Grunde genommen viele Fragezeichen hat, die ungelöst bleiben. Das ist ein Spannungszustand.
Sie sagen ja auch in Ihrem Buch, Schweigen ist Kommunikation. Manchmal spricht Schweigen lauter als jedes Wort. Was passiert da auch aus psychologischer Sicht und wozu führt dieses Schweigen und diese verdrängten, oder wozu haben die geführt, diese verdrängten Erinnerungen in Familien über die Generationen hinweg?
Bei manchen hat es Fragezeichen hervorgerufen und neugierig gemacht. Bei anderen hat es dazu geführt, dass man sich dem Schweigen angepasst hat. Bei anderen hat es dazu geführt, dass man immer wieder an diese Wand des Schweigens gescheitert ist. Manche haben sich einfach abgewandt und die ganze Chose begraben und gesagt, ich will leben, das hat nichts mit mir zu tun. Und wenn die Eltern auch nicht bereit sind zu reden, dann wird es schon ihre Gründe haben. Das heißt, wovor ich warne, ist immer vor Allgemeinplätzen. Das sage ich gerade als Psychologe und auch als Psychotherapeut, dass man sich mit jedem einzelnen Schicksal bewusst befassen soll. Und ich selbst muss auch mich hüten vor Allgemeinplätzen. So waren die Deutschen oder so waren die Eltern, so handelten die Väter oder die Mütter. Man ist bemüht, ja, Geschichte zu verstehen. Geschichte besteht ja aus Menschen. Und zugleich darf man ja auch nicht vergessen, das Monströse, was geschehen ist innerhalb von wenigen Jahren von 33 bis 45, das lässt sich auch psychisch kaum erfassen und zum Teil ertragen. Und daher finde ich, muss man auch gezielt und behutsam das Gespräch suchen. Und gerade heutzutage ist vieles möglich, in Archiven zu finden und da fündig zu werden.
Wenn wir nochmal auf die Menschen, teilweise auch Täter schauen, die nach dem Krieg wieder Fuß fassen konnten, obwohl sie in Verbindung mit den Nationalsozialisten standen. Sie haben da auch Beispiele in Ihrem Buch, zum Beispiel Horst Tappert, den viele als Hauptdarsteller in der Krimiserie Derrick kennen, der Mitglied der SS war.
Ja, er war nicht der Einzige, der seine Vergangenheit versucht hat zu streichen, sozusagen zu löschen. Es sind viele Fälle und ich glaube, eine wichtige Person, die heute sich nicht mit seiner Vergangenheit beschäftigt, ist der reichste Mann Deutschlands. Das ist Klaus Michael Kühne von Kühne und Nagel.
Eine Spedition.
Ja, das weltweit fast größte Speditionsunternehmen, der nie sich befassen wollte mit der Vergangenheit seines Vaters und seines Onkels, die damals für den Transport der Raubzüge quer durch Europa verantwortlich waren. Und nach dem Krieg wurden beide sogar entnazifiziert und halfen Gehlen dem Bundesnachrichtendienst dabei, auch ein logistisches System in ganz Deutschland wieder aufzubauen. Und Klaus Michael Kühne lebt ja noch und hat nie öffentlich sich zu der Familiengeschichte bekannt. Ich finde ihn sehr stellvertretend für viele, die damals eben gesagt haben, wir wollen nichts mehr mit der Vergangenheit zu tun haben. Deutschland liegt brach und wir müssen an die Zukunft denken und die Ärmel hochkrempeln, was die Trümmerfrauen auch gemacht haben, und die Vergangenheit hinter uns lassen.
Haben Sie ihn für Ihr Buch auch versucht anzufragen?
Ja, aber wir sind auf gar nicht gestoßen. Wir haben nie eine Antwort erhalten. Und ich finde das sehr beschämt und bedauerlich, dass so ein erfolgreicher Unternehmer, der wirklich unendlich viel auch bewirkt hat für sein Unternehmen, auch für seine Mitarbeiter, dass er nicht mit gutem Beispiel vorangeht und gerade in seinem fortgeschrittenen Alter sich dazu bekennt, was im Namen des Unternehmens damals sozusagen geschehen ist. Das ist kein leuchtendes Beispiel und ich denke, jedes Kind, so wie ich in der Bundesrepublik, hatte noch Lehrer mit nationalsozialistischer Vergangenheit, die dementsprechend auch die Erziehungsmethoden waren nicht gerade, sage ich mal, empathisch, sondern ganz im Gegenteil, zum Teil sehr harsch und autoritär. Und wenn wir jetzt das Ganze erweitern, diejenigen, die die Überlebenden begutachteten in Bezug auf das Thema Trauma, oder auch die Soldaten, die aus der Kriegsgefangenschaft bis 1955 zurückkehrten, die durften nicht auf irgendeine ärztlichen Einfühlungsvermögen sich erhoffen, sondern das Thema war, da beißt man sich durch und ein echter Soldat, der kennt keine psychische Leiden, keine Traumata, das war alles tabuisiert, weil dieselben Psychiater waren noch einige Jahre zuvor als Psychiater für das deutsche Regime zuständig und hatten ja auch die Euthanasie für gut befunden. Das muss man sich ja vorstellen.
Aber wie erklärt sich, dass so ein erfolgreicher Unternehmer und Spediteur wie Herr Kühne sich nicht dazu äußern will aus Ihrer Sicht?
Ja, wir Psychologen haben nicht immer eine Antwort. Wir glauben, alles erklären zu können. Aber die Psyche, das ist so manchmal ein Minenfeld oder eine riesige Grube beziehungsweise ein Labyrinth, wo wir verloren gehen. Meiner Meinung nach ist er stehen geblieben und versucht ja auch die Erforschung der Unternehmensgeschichte zu blockieren, indem er ein Bild des Onkels und des Vaters aufrechterhalten will, wo das Thema Idealisierung eine große Rolle spielt. Also auf dem Altar steht der Vater und der Onkel. Und das sind gute Menschen gewesen. Tatsache ist unter anderem, dass einer der Mitbegründer von Kühne und Nagel war jüdischen Glaubens und wurde ausgebotet und endete im KZ. Das heißt, die Geschichte bleibt unaufgearbeitet, indem man sie tatsächlich aktiv verdrängt und als Unternehmen die Unternehmensgeschichte unterdrückt. Und da beißt er sich die Zähne und da kommt kein Wort raus, weil es würde den Ruf des Unternehmens angeblich schaden. Das ist Blödsinn.
Lassen Sie uns noch ein bisschen ganz kurz darauf blicken, wie die Deutschen selbst auf ihre Großeltern und Eltern zur Zeit des Dritten Reiches blicken. 80% der Deutschen glauben, ihre Familien seien Regimegegner gewesen oder im Widerstand gegen die Nazis oder hätten sich zumindest nicht zu Schulden kommen lassen unter Hitler, was stark an der Wirklichkeit vorbeigeht. 10% sprechen von einer Täterschaft und nur 2% sagen, ihre Angehörigen seien eingefleischte Nazis gewesen. In Wirklichkeit waren 1 Million Deutsche aktiv an den Verbrechen der Nazis beteiligt und 20% Unterstützer und nur 1% der Deutschen war damals im Widerstand. Wie passt dieser Kontrast zusammen und wollten die Deutschen die Verbrechen in der eigenen Familie einfach nicht wahrhaben?
Ja, ich fürchte, dass es so zutrifft. Sie wollten sie nicht wahrhaben, weil sie wussten, dass sie Schuld juristisch, moralisch, aus religiöser Sicht auf sich geladen hatten. Und das Schweigen bot eine Möglichkeit, Abstand zu dem Grauen zu finden. Ein Grauen, dem sie zugesehen hatten, ein Grauen, an dem sie sich beteiligt hatten. Und um nicht auch juristisch eben belangt zu werden, war Schweigen die Möglichkeit, nichts zu sagen, im Zweifel für den Angeklagten.
Also der Aussage, wir wussten nichts oder wir konnten nichts wissen, war nichts dran?
Nein, in dem Buch gibt es einen wunderbaren Beitrag von Ludwig Spenle, dem Antisemitismusbeauftragten der bayerischen Regierung. Und er redet sehr offen über seine Familie. Und da gibt es einen Satz, der sinngemäß lautet, man wusste, was mit den Juden passiert. Also man muss sich das vorstellen, der jüdische Nachbar, der war, wie man so schön sagt, plötzlich weg. Quatsch, er war nicht plötzlich weg. Es gab ja Parkbänke, auf die sich Juden nicht hinsetzen durften. Der jüdische Nachbar durfte zu Fuß gehen. Oder man konnte den Arzt nicht mehr aufsuchen, der jahrelang die Kinder behandelt hatte. Oder der Viehjude auf dem Land, der plötzlich nicht mehr Vieh hatte. All das hat man ja gesehen und man hat zugeschaut, wie das passiert ist und man hat sich gefürchtet vor dem Terror des Alltags durch die Nationalsozialisten, durch die SA-Schlägertrupps und sehr schnell wurde aus einer Gesellschaft, die sehr zwiespältig war und Antisemitismus spielte immer eine Rolle, nicht nur in Deutschland, in Österreich, auch in Italien und Spanien. Aber plötzlich war es nicht mehr so, dass man etwas laut sagen konnte und jeder fürchtete um seine eigene Zukunft, die möglicherweise in ein Konzentrationslager hätte enden können. Und so hat man einen Teil der Bevölkerung aus dem angeblich gesunden Körper entfernt. Und das waren die Juden, das waren die Schwulen, das waren die Sozialdemokraten, die Kommunisten, ja, die sogenannten Zigeuner, all diese hat man betrachtet als fremde, ungesunde Körper, die zersetzen die deutsche Volksseele. Und man hat sehr schnell sich eben wie in jeder Diktatur arrangieren müssen. Und wer auch nur gewagt hat, Flugblätter oder laut zu schreien, der landete in ein Konzentrationslager. Das ist auch die Realität. Deswegen hat man es sehr leicht heute, wenn man sagt, naja, warum haben die nicht protestiert? Da sage ich jedem, ja, befasst dich mal mit der wirklichen Realität des Alltags damals. Und sehr schnell weißt du, was du hättest selbst vielleicht gemacht oder nicht gewagt zu tun.
Und andere haben aber auch profitiert.
Ja, man hat profitiert und es gab ja viele Unternehmen, die im Grunde genommen auch profitiert haben. Man müsste sich das mal ganz einfach vorstellen. Wenn eine Wohnung von Juden geleert wurde, dann blieben ja die Möbel und die wertvollen Gemälde und die Utensilien bis hin zu Bettzeug und Küchenutensilien, die blieben ja nicht einfach nur liegen, sondern es gab Auktionen. Das heißt, es gab Entrüppelungsunternehmen. Und dementsprechend gibt es durchaus in deutschen Haushalten noch das eine oder das andere, das jüdischen Familien gehörte und niemals zurückgegeben wurde. Und das sind stumme Zeugnisse von damals. Und wenn wir über Kunst sprechen, dann wissen ja auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass es immer noch Gemälde gibt in Besitz von Museen, aus jüdischen Kollektionen, aus jüdischen Galerien. Und ja, das ist ein sogenanntes herrenloses Gut. Und man ist stolz, das dem Publikum zu zeigen, ohne darauf hinzuweisen, wann kann man in den Besitz dieser wertvollen Gemälde und auf welche Weise.
Wenn wir nochmal zurückkommen zu Ihrem Buch, Der blinde Fleck. Sie haben sich gemeinsam mit dem Journalist Stefan Lebert in Ihrem Buch Der blinde Fleck genau mit diesem Thema beschäftigt, eben den Nachwirkungen des Zweiten Weltkrieges in den Familien bis heute. Sie beide verbindet eine Freundschaft. Was war Ihre Motivation, sich 80 Jahre nach Kriegsende mit dem Thema zu beschäftigen?
Das kam im Anschluss an einen Podcast von Die Zeit, Deutsche Geister. Da ging es um eine Aufarbeitung der Vergangenheit von meiner Frau, der Künstlerin Ilana Levitan, die eines Tages einen Anruf bekam und ein Mann sagte, mein Großvater und ihrem Vater verbindet eine Geschichte. Ihr Vater war im Warschauer Ghetto als Zwangshäftling und mein Großvater war dort der Leiter einer Werkstatt. Und damit begann eine lange Reise, die die Zeit und der Bayerische Rundfunk begleitet hat. Und diese Geschichte hat uns näher gebracht. Und nach dieser Reise nach Polen und verschiedenen Ländern bis hin nach Israel war im Anschluss an dem Podcast das Bedürfnis, sich darüber zu unterhalten, zu reflektieren und zu sagen, naja, diese Vergangenheit, siehe da, so viele Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges bekommt meine Frau einen Anruf von jemandem, der sich mit der Vergangenheit sehr ernsthaft auseinandergesetzt hat und ruft meine Frau an und fragt, ob sie die Tochter dieses Zwanghäftlings sei. Und meine eigene Frau wusste nichts davon. Das heißt, ihr Vater als Überlebender hat seiner Tochter nie belasten wollen mit dieser schrecklichen Zeit, wo er auch selbst beim Warschauer Ghetto im Gefängnis saß, eingepfercht mit vielen anderen, war dem Tod geweiht und er selbst hat den Weg gewählt, darüber zu schweigen und wollte sich nicht mitteilen. Und der wunderbare Journalist Stefan Lebert hat seinerseits sich als Deutscher mit der Vergangenheit auseinandergesetzt und hat ein Buch geschrieben. Was bedeutet es, einen Namen zu tragen, der schwer belastet ist, wie der Name Himmler oder Ribbentrop oder Schirach? Was bedeutet das? Und wir haben uns eben die Frage gestellt, was ist eigentlich mit dieser Vergangenheit? Wie sehr wirkt sie in die Gegenwart hinein? Wie sehr bestimmt sie die deutsche Staatsräson gegenüber Israel? Was bedeutet Verantwortung für jeden von uns? Und beim Austausch dieser Informationen kamen wir drauf, da besteht, glaube ich, durchaus ein Bedarf, sich mit dieser Zeit zu befassen. Und so haben wir beschlossen, uns auf die Reise zu begeben und Menschen zu interviewen.
Sie haben über 100 Menschen oder bis zu 100 Menschen für Ihr Buch interviewt. Ältere, Jüngere und Junge, Prominente und Nicht-Prominente. Alle haben Sie gefragt, was Sie darüber wissen, was Ihre Familien eben zwischen 1933 und 1945 gemacht haben. Wie waren die Gespräche und was haben Sie ihnen gezeigt?
Diese Gespräche waren sehr erhellend und zum Teil berührend, zum Teil verstörend, befremdend, befremdlich. Wir haben sehr unterschiedliche Menschen interviewt. Meine Tochter Joëlle Vitain, die auch Psychologie studiert hat, junge Menschen interviewt. Wir haben uns halt auf die älteren Jahrgänge fokussiert und es war uns sehr, sehr wichtig, dass wir nicht nur Personen mit großen Namen, die schon oft darüber vielleicht gesprochen haben, sondern wir wollten auch die Leute von nebenan kennenlernen. Und wenn ich darf, darüber kurz reden, über diese vielen Begegnungen. Eines sticht hervor.
Zum Beispiel, ja.
Die Offenheit der Menschen, darüber zu reden. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie unterschiedlich die Situationen waren, in denen wir uns begeben haben, wie zum Beispiel Zugfahrten. Und einfach die Frage zu stellen, wenn ich Ihnen etwas fragen darf, ich bin ein Journalist und ich bin ein Psychologe und wir wollten einfach gerne wissen, was wissen Sie über die Zeit zwischen 33 und 45 in der Familie? Können Sie sich vorstellen, uns vielleicht darüber etwas davon zu erzählen?
Und die Leute waren offen?
Ja, also ich kann wirklich sagen, was mich betrifft, ich habe nur eine Person kennengelernt, die nicht geantwortet hat, sondern plötzlich anfing zu weinen. Und das hat mich sehr berührt und ich habe verstanden, ich darf da nicht in dieses Territorium, wie Sami Molcho sagen würde, also in dieses sakrosankte Gebiet der Psyche, dieses Territorium darf ich nicht betreten, aber alle anderen haben uns Einblicke gewährt und zum Teil waren sie erstaunt und gesagt haben, das ist aber spannend, niemand hat mich dazu jemals Fragen gestellt. Und als wir versucht haben, ein bisschen nachzubauen, gesagt, auch unter Freunden nicht oder auf Familienangehörigen, nee, also wir in der Familie haben uns nicht so darüber unterhalten. Also mein Bruder wollte nicht so viel davon wissen. Und also mit Freunden, nee, also das ist nicht ein Thema, wo man sich einfach darüber unterhält.
Also das zeigt wieder, wie groß das Schweigen in vielen Familien eben war und immer noch ist. Sie haben die Menschen nicht nur auf Zugfahrten angesprochen, sondern auch im Supermarkt, in der Autowerkstatt oder in der Metzgerei. Und wie Sie sagen, waren die Leute teilweise offen. Was haben Sie ihnen erzählt über Ihre Familiengeschichten?
Ich kann schon so viel erzählen, dass sie sehr unterschiedlich waren im Hinblick auf ihr Wissen. Es gab Personen, die tatsächlich gesagt haben, ich habe zufällig irgendwann eine Büste von Hitler entdeckt, die wir nicht wussten zu entsorgen, denn diese Büste wollte niemand haben. Und skurrile Geschichten eben. Und zum anderen, wir haben auf dem Dachboden eine Kiste gefunden, so wie in Hollywood-Filmen, und haben da gestöbert und plötzlich sahen wir sehr düstere Aufnahmen aus dem Krieg. Eine Aufnahme habe ich gesehen mit Leichen. Ein anderer Fall von einer anderen Person, und da sah ich Bilder von einem jüdischen Friedhof in Polen und Soldaten saßen bzw. standen und wurden fotografiert, wie sie eben die Grabsteine abtransportierten. Manche haben gesagt, wissen Sie was, geben Sie mir Ihre Nummer, das interessiert mich, ich werde mal dem nachgehen. Und tatsächlich wurde ich dann auch angerufen und wir haben dann die Person auch gemeinsam interviewt und sehr, sehr vieles erfahren, nämlich wie zum Teil, ich sage mal, falsche Geschichten entstanden sind, wo angeblich jemand versteckt war oder versteckt wurde, was sich im Nachhinein als falsch erwies. Da sind viele Lücken, gefüllt worden, gestopft worden mit eigenen Erzählungen, die nicht unbedingt der Realität entspringen.
Also zeigte sich, in vielen deutschen Familien gibt es da offenbar weiterhin Geheimnisse. Es klingt aber auch so, als wollten die Leute etwas loswerden.
Definitiv. Ich glaube, dass die Personen, zumindest die wir getroffen haben, ein tatsächliches Bedürfnis hatten, dadurch, dass sie überhaupt angesprochen wurden, dem nachzugehen, sich auf die Reise zu begeben und zu sagen, ich muss mal nachschauen. Oder ja, ich habe schon lange nicht mehr da reingeschaut, es gibt ein Fotoalbum. Und etliche Personen haben uns beim zweiten Treffen auch tatsächlich Bilder gezeigt. Daraus ist zu entnehmen, manches liegt in Familien brach, irgendwo in einem Bildband. Oder ich sage jetzt mal, wir bekamen auch Briefe vorgelegt, die wir selbst nicht lesen konnten, in Zütterlinschrift. Das heißt, in vielen, vielen Familien gibt es noch Zeugnisse aus dieser Zeit, mit denen man sich nicht eingehend befasst hat. Sei es ein signiertes Buch von Adolf Hitler, Mein Kampf. Und da steht vielleicht noch zur Hochzeit und so weiter und so fort. Es gibt viele Zeugnisse, die einfach brach liegen.
Sie selbst, Herr Levitan, sind 1955 als Sohn von Shoah-Überlebenden in Lyon geboren, kamen dann mit 11 Jahren mit ihren Eltern nach München. Später haben Sie Psychologie studiert und arbeiten heute als Coach und Publizist. Wie hat es Ihr Leben geprägt, Nachfahre von Überlebenden der Shoah zu sein?
Nachhaltig geprägt. Ich habe nie verstanden und bis heute nicht, warum Menschen zueinander so grausam sein können. Und ich wollte dieser Frage schon als Kind nachgehen. Ich konnte nicht verstehen, auch wenn ich die Zusammenhänge damals nicht begriffen habe, als sehr, sehr junges Kind. Wieso sind meine Eltern geflüchtet und warum haben sie sich versteckt und warum hatten sie Angst und waren sie so schlechte Menschen? All diese Fragen, die habe ich für mich behalten, weil ich meine Eltern auch nicht unbedingt belasten wollte. Und erst sehr später haben sie angefangen, sich mitzuteilen.
Also Sie haben nicht mit ihnen über ihre Erlebnisse und Erfahrungen im Krieg gesprochen?
Ich habe versucht und es kam nie wirklich so ein ganzer Bogen an Informationen, wo man eine kohärente Geschichte vor sich hat, sondern nur einzelne Episoden. Und das hat mich aber tatsächlich beflügelt, mich mit anderen zu unterhalten, mit anderen Jugendlichen, die ebenfalls Eltern hatten, die verfolgt wurden und Konzentrationslager waren. Und darüber habe ich eine Diplomarbeit geschrieben über die Folgen der Judenvernichtung. Ich habe speziell dieses Wort, deutsche Wort, benutzt und nicht das Wort Shoah aus dem Hebräischen oder Holocaust aus dem Griechischen. Und habe verstanden, dass das Trauma der Vergangenheit in vielen, vielen Familien der Nachkommen tatsächlich blanke, weiße Flecken hat. Oder in einer anderen Richtung geht das Ganze, nämlich die haben ständig davon erzählt und immer wieder erzählt, so dass die Kinder eigentlich dem nicht nachkommen konnten. Und mich hat das Verständnis dessen, wie geht man damit um, hat mich immer beschäftigt. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass ich in Amerika dann 6 Jahre auf dem Gebiet gearbeitet hat und mich befasst hat mit dem Thema Resilienz. Also für die einen heißt das Stress, das ist ein Kaugummi-Begriff. Ich habe mich auch sehr bewusst auch mit der, anderen Seite der Medaille befasst, nämlich mit dem Thema Überlebenswille. Wie schafft man es, trotz des Horrors, des Krieges, mit nichts anzufangen, vertrieben zu werden, verjagt zu werden? Wie baut man sich eine neue Zukunft auf, ohne die Vergangenheit zu leugnen, sondern diese zu integrieren? Und das ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Das betrifft leider viele Menschen heutzutage, die auch vor der Frage stehen, wie gehen wir mit dem um? Was bedeutet Flucht? Was bedeutet die Migration? Was bedeutet die Heimat, die Sprache, die Kultur verlassen zu müssen?
Was haben Sie dann darüber herausgefunden, über diesen Umgang und diese Resilienz in den Gesprächen mit den Überlebenden, ja, den Kindern der Überlebenden der Shoah?
Sie wissen ja selbst, es gab etliche Personen, die letztlich nicht damit zurechtkommen. Ich denke an gewisse Persönlichkeiten wie Jean Emery oder Primo Levi, die versucht haben, mit den Narben der Judenvernichtung fertig zu werden und letzten Endes daran gescheitert sind. Aber ich habe auch viele Menschen begegnet, die Humor hatten, die Esprit und Witz hatten, die einen Schalk in ihren Augen haben. Und wir haben nun mal zwei Augen und diese Menschen haben auf der einen Seite auch in die Höhle hineingeblickt und mit dem anderen Auge haben sie den Glauben an die Menschheit nicht verloren und sich aktiv in die Gesellschaft eingebracht, wenn auch zum Teil sehr zurückgezogen, das war auch der Fall. Und gerade in Zeiten, wo es noch von Nazis wimmelte nach dem Krieg, haben viele ein sehr zurückgezogenes Leben geführt und sich nicht als Juden geoutet. Bis noch vor kurzem war es überhaupt kein Problem, muss ich sagen, weil Deutschland tatsächlich beispielhaft vorgeht und vorgegangen ist mit der sogenannten Aufarbeitung der Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die nicht aufgearbeitet werden kann, die hört nicht auf. Aber das ist schon einzigartig, wie sehr man versucht, zumindest auf staatlicher Ebene und auch in den einzelnen Bundesländern in der Politik, sich mit dieser Vergangenheit zu befassen. Und das sollte man auch nicht, sage ich mal, vernachlässigen oder kleinreden, denn ich komme aus Frankreich und wenn ich vielleicht noch einen Satz hinzufügen darf, in Frankreich waren wir ja auch nicht alle in der Resistance, wie man behauptet, und wir waren auch nicht alle Helden, die gegen die Nazis gearbeitet haben, sondern es gab in jedem europäischen Land viele, viele Menschen, die sich von den Nazis haben einspannen lassen und die kollaboriert hatten, sonst wäre die Shoah in dem Ausmaß gar nicht möglich gewesen.
Sie waren 11 Jahre alt, als Sie mit Ihren Eltern dann 1967 nach Deutschland gekommen sind. Wie war das für Ihre Eltern und für Sie als Familie und was haben Sie da auch erlebt in der Schule? Wurde da über die Verbrechen der Nazis gesprochen?
Nein. Also es wurde nicht über die Verbrechen der Nazis gesprochen, außer im Physikunterricht. Sie werden sich wahrscheinlich wundern, warum im Physikunterricht, weil der Lehrer war ein Kommunist, der tatsächlich auch vieles erleiden musste als Kommunist, der in der Wehrmacht diente und nach dem Krieg versuchte er uns Demokratie beizubringen und sprach lieber über die Vergangenheit als über Newton und wo der Apfel hinfällt. Und weil ich ein katastrophaler Schüler war in Mathematik und in Physik, habe ich gerne ihm zugehört und war dankbar für jede Minute, die er uns über den Krieg erzählt. Aber alle meine Mitschüler haben sich einfach abgewandt und sich zum Teil über ihn lustig gemacht. Und er versuchte nur, uns Kindern die Augen zu öffnen und zu sagen, seid wachsam, weil die Zeiten, in denen böse Menschen leben, diese Zeit ist gewiss nicht vorbei. Und was die Mitschüler betrifft, da war überhaupt nicht das Thema von Interesse. Aber eine Sache ist mir doch natürlich in Erinnerung. Ältere Menschen, ihnen gegenüber war ich stets misstrauisch und dachte immer, na, was hat er verbrochen und was war sein Erlebnisse im Krieg? Und schon damals als Kind wurde ich ja angesprochen von älteren Menschen, Frauen ebenso wie Männer, die unbedingt das Bedürfnis hatten, mich zu fragen, woher ich denn komme. Und ich sei sehr höflich und wohlerzogen. Und dann wollen sie mir unbedingt ihre Geschichte erzählen. Und ich kann mich erinnern, einmal, dass ich in einer Buchhandlung war und ich hatte immer ein Faible für alte Bücher und für Erstausgaben. Und irgendwann sprach mich der Besitzer des Antiquariats und erzählte mir, dass er in Mauthausen war als Aufseher. Und ich stand da und dachte mir, du Schwein. Und er wollte unbedingt sich mit mir darüber unterhalten und hatte mich gefragt, ob ich denn ein Judenbub sei. Und dachte ich mir, okay, es ist Zeit irgendwie zu verschwinden und ich möchte ihm nicht seine Beichte abnehmen. Daran kann ich mich sehr wohl erinnern. Also Deutschland in den 60er Jahren, da gab es nicht italienische Restaurants und den Griechen von nebenan und türkische Döner-Kebab-Stuben, sondern Deutschland war noch unter sich, ohne ja, Gastarbeiter, die erst später kamen und irgendwie ja, Deutschland belebten. Aber das Essen hat mir sicherlich nicht geschmeckt damals. Kasseler Rippen und Schweinsbraten waren nicht meine Vorzugsspeisen.
Aber wie war diese Begegnung für Sie mit dem ehemaligen Aufzeher?
Ich habe sehr früh verstanden, er sucht meine Nähe und will mir vieles erzählen, aber es war mir körperlich unangenehm und ein eher widerwärtiges Gefühl, ihm die Hand zu geben, was er mir unbedingt geben wollte. Und ich wollte seine Hände nicht berühren und wollte ihm auch seine Beichte nicht abnehmen. Und dieses Gefühl habe ich noch in Erinnerung und ich kann mich erinnern, dass ich einmal auf der Leopoldstraße vor der Bushaltestelle war und da kam ein besoffener, stutzbetrunkener Mann, setzte sich hin und erzählte mir, ja, und fing an von seinem falschen Namen, seiner falschen Identität zu sprechen und meinte, sein Name sei Wolf und er sei in einer sehr hohen Position gewesen. Und ich dachte mir, warum will dieser Mensch mir das alles erzählen? Und er spürte anscheinend, ohne dass er wusste oder ich es gesagt habe, dass ich jüdisch bin. Also, was ich damit sagen wollte, ist, sehr viele Menschen waren sich ihrer Schuld bewusst und haben sie entweder unterdrückt und im Suff vielleicht davon erzählt oder haben eben gelernt, ja, muss ich leider sagen, darüber zu schweigen und auch keine Fragen zuzulassen, um sich selbst und andere nicht zu belasten.
Ihre Großeltern, Onkel und Tanten wurden von den Nazis ermordet. Wie waren jetzt die Gespräche mit den Nachfahren der Täter auch für Sie?
Ich glaube, dass ich als Psychologe eine Semipermeabilität habe, sprich Halbdurchlässigkeit. Mhm. Als Psychologe bin ich auf der einen Seite empathisch und auf der anderen Seite kann ich mich aber auch abgrenzen. Und es war für mich ein leichtes, mit Menschen zu sprechen, weil wir leben in einer Demokratie und die Menschen, mit denen ich sprach, das waren keine Verbrecher, sondern das sind die Nachkommen von sehr unterschiedlichen Lebensläufen. Ja, von Tätern, aber ja auch von Personen mit sehr starker religiöser Prägung, die in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen sind und in vielen war eine Abneigung gegenüber Hitler und dem Nationalsozialismus, der eben den christlichen Glauben ersetzen wollte. Es gab junge Menschen, die sagten, ich habe überhaupt eigentlich keine Ahnung und es war ein furchtbares Kapitel und ja, leider habe ich im Unterricht sehr wenig mitbekommen. Und das ist schon auch ein Punkt, den ich hier erwähnen möchte. Ich glaube, dass man an vielen Schulen nicht genügend Zeit aufbringt, sich mit der Vergangenheit sehr eingehend zu befassen und einen Bezug zur Gegenwart herzustellen. Warum gab es eine weiße Rose? Warum gab es eine rote Kapelle? Warum gab es Menschen, die altruistisch
Widerstandsgruppen.
Ja, Widerstandsgruppen unterschiedlicher Couleur, ob es Sozialdemokraten, Kommunisten waren oder religiöse Menschen, die aus christlicher Nächstenliebe auch ihr Leben riskiert haben, um Juden ja eine Überlebenschance zu ermöglichen. Auch solche Menschen gab es, aber diese Menschen werden im Unterricht meiner Meinung nach auch nicht genommen als Beispiele für was heißt eigentlich in die Verantwortung gehen oder was heißt etwas zu riskieren und was bedeutet Solidarität versus Ausgrenzung und wo erhebe ich meine Stimme? Ich war jahrelang der Ombudsmann des Europäischen Patentamts in München. Wie geht man mit Konflikten um? Was bedeutet, wenn jemanden aus einer anderen Nation, und da sind viele Nationen da vertreten, wenn man Vorurteile hat oder gar Ressentiments gegenüber jemandem, der kommt aus Griechenland und die Griechen, die können ja nicht ordentlich arbeiten und die können sich ja, also wir sind nun mal menschlich und wir haben Vorurteile. Und ich glaube, dass es gibt eigentlich eine Pflicht, sich damit zu befassen und zu sagen, was stärkt unsere Zivilgesellschaft? Denn es gibt immer noch Antisemiten, eingefleischte Antisemiten, subtile Antisemiten und der Antisemitismus wächst gerade aufgrund des Nahostkonfliktes in ungeheuren Maßen, wo man heutzutage auch viele Juden und Jüdinnen Angst haben und sich sehr wohl überlegen, wie sicher ist es, in Neukölln zu sein oder in Duisburg zu leben oder in anderen Städten, wo tatsächlich der Antisemitismus wieder sehr fruchtbar ist, was man für überwunden hielt.
Wir haben darüber gesprochen, das Interesse an der Familiengeschichte während des Zweiten Weltkrieges ist groß. Das merken eben auch die Archive. Es gibt viele An- und Nachfragen. Wenn ich mich für die Geschichte meiner Familie in diesen Jahren interessiere, wo kann ich da aufspuren, suchen, gehen und wo kann ich fündig werden?
Ja, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr gute Möglichkeiten heutzutage, bequem, sage ich mal, nach der Realität und nach der Wahrheit zu suchen und zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Denn diese Bruchstellen, die man hat, diese Versatzstücke, die kann man schon, denke ich, zusammenfügen, indem man sich an gewisse Institutionen eben wendet. Und das Rote Kreuz zum Beispiel hat unendlich viele Daten über, man stellte sich das vor, tatsächlich ungefähr 1,4 Millionen vermisste Personen. Also in vielen Familien gab es Väter, die nicht zurückgekehrt sind, auch nicht aus der Gefangenschaft. Man weiß gar nichts über sie. Es gibt den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Es gibt unterschiedliche Forschungsinstitute. Und ich möchte hervorheben, und das ist mir sehr wichtig, es gibt das Bundesarchiv. Und die sind ungemein hilfsbereit. Die versuchen einen zu lotsen. Und die geben personenbezogene Akten. Man muss sich ja das vorstellen, dass vor 20 Jahren war es ja gar nicht möglich, nachzuforschen. Datenschutz. Also auch das muss man sich überlegen. Über Verbrecher, wegen Datenschutz kann man ja nicht zu viel wissen, weil man nicht wissen soll, weil man muss ja diese Person schützen. Also das ist ja schon zum Teil widersinnig. Es gibt ein SS-Archiv, auch beim Bundesarchiv. Es gibt die Mitgliederkartei der NSDAP. Also wenn man ganz genau wissen will, wie der Vater zum Beispiel eben von Kühne und sein Onkel, wann wurden sie Parteimitglieder, dann kann man genau erkennen, wann zu einer Zeit sie sehr früh erkannt haben, es lohnt sich, Parteimitglied zu werden, will man beim Geschäft mitmachen. Das heißt, jeder Einzelne und jede Einzelne hat heutzutage die Möglichkeit, sich zu informieren.
Aber was bedeutet das für die Familien, wenn man sich auf die Spurensuche macht und was für Auswirkungen kann das auch haben, wenn man herausfindet, ja, dass die Großeltern, Urgroßeltern doch Täter und nicht nur Mitläufer waren?
Es ist zunächst einmal eine heutzutage beschämende Erfahrung. Aber es hilft auch, sich diese Figur, ich denke jetzt an die Großmutter oder den Großvater, zu vergegenwärtigen, dass sie sehr unterschiedliche Seiten hatten. Und so ist nun mal der Mensch menschelt. Er ist in der Lage, und das ist das Phänomenale, was ich immer noch nicht begreife, die eigenen Kinder zu lieben und andere zu ermorden. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, als die Nachkommen, sei es von Überlebenden oder Tätern, ist ja nicht zu verurteilen, sondern einfach mal differenziert sich mit der Geschichte und der Biografie zu befassen und letztlich auch zu kommen zu der Einsicht, ja, ich wurde geliebt als Enkel oder als Kind und zugleich derjenige, der mich geliebt hat, war ein Mörder, ein Massenmörder, ein Täter oder ein Mensch, der einfach mitgemacht hat und in die Partei eingetreten hat, um keine Nachteile zu erfahren. All das sind sehr unterschiedliche Lebensläufe. Und manchmal, das möchte ich schon sagen, ist die Angst größer als die Fantasie, ist größer eigentlich und belastender als das Wissen um die realen Tatsachen, Fakten über die Eltern oder Großeltern.
Also es kann auch befreiend sein, sich mit den blinden Flecken in der eigenen Familiengeschichte zu beschäftigen. Was haben Sie da bei Ihren Interviews von den Menschen erfahren?
Ich habe erfahren, dass manche tatsächlich gesagt haben, ich muss mal noch näher mich damit befassen und das heißt noch meine Großmutter tatsächlich fragen, wie war es damals? Ich habe von Menschen erfahren, dass sie gesagt haben, auch das reicht und ich möchte jetzt das Ganze liegen lassen, wissend, was war, weil es mich doch zu sehr belastet. Manche haben tatsächlich gesagt, ja, es hilft mir zu verstehen, warum ich in dieser Familie so aufgewachsen bin und warum es in meiner Familie Zwistigkeiten gab zwischen einem Teil, der tatsächlich im Widerstand waren, weil sie Sozialdemokraten waren, und derselben Familie, der andere Bruder in die SS eingetreten ist. Und jetzt verstehe ich auch, warum die Großeltern zum Teil nicht miteinander gesprochen haben oder warum es sehr schwierig war, wenn der Onkel mit am Tisch saß, über dieses Thema zu sprechen. Also es sind immer wieder sehr unterschiedliche Lebensläufe. Und man kann nicht sagen, das ist heilend und man muss es immer machen. Ich habe einen großen Respekt vor den Abwehrmechanismen, psychologisch gesprochen, vor der Sensibilität, die man haben muss im Umgang mit dieser Vergangenheit. Und man muss auch sich reif genug fühlen, zu sagen, ich komme vielleicht aus einer Familie, wo der Großvater ein Täter war, aber hat er was daraus gelernt oder was hat er mir beigebracht oder wie sehr hat er sich dafür engagiert? Ich habe in Erinnerung einen Fall und wir haben viele Interviews geführt und natürlich aufgrund der Dichte nicht alle auch erwähnen können, muss ich leider sagen. Aber ich kann mich an den Fall auch erinnern, wie jemand gesagt hat, ja, mein Großvater war ein Verbrecher, aber nach dem Krieg hat er sich so für die Demokratie eingesetzt und uns Werte beigebracht, dass es für uns völlig klar war, dass es gibt keine Alternative zur Demokratie und sich als Bürger für diese Gesellschaft zu engagieren. Und diese Person gehört zu den wenigen, die tatsächlich in der Lage waren, über sich zu sprechen und einzuräumen, ja, ich habe damals mitgemacht, aber ich weiß, was ich für eine Verantwortung zu tragen habe und welche Werte ich meinen Nachkommen geben möchte.
Sie schreiben auch in Ihrem Buch, Sie haben verstanden, dass Deutschland 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ein untertunneltes Land ist, voller Keller, Gräben und Verliese. Wie hat sich Ihr Blick auch durch die Arbeit und die vielen Gespräche, die Sie geführt haben, für das Buch verändert auf Deutschland bei diesem Thema?
Also ich muss einräumen, wenn man mit 100 Menschen spricht, das war mehr als 100, dann kann man nicht alle über den Kamm scheren und ich bin mir dessen bewusst. Es gibt in Deutschland Gebiete, wo man als Ausländer nicht unbedingt hin darf. Also ich habe nicht mit Personen gesprochen, die immer noch wie Neonazis denken und Neonazis sind und auch nicht mit Personen gesprochen, die die Vergangenheit leugnen oder verherrlichen. Das heißt, es gibt noch diesen Teil in Deutschland, wo es gibt No-Go-Areas, die würden natürlich nicht mit mir sich unterhalten wollen. Also bitte ich um Nachsicht, wir haben keine repräsentative Studie hier, sondern wir haben mit Menschen gesprochen und die Menschen waren bereit, sich darüber zu unterhalten. Das ist wichtig. Das heißt, diese Personen waren offen genug, nachzudenken und bereit zugeben, dass sie vieles nicht wissen. Und untertunnelt bedeutet, es gibt nun mal in nahezu jeder Familie, wage ich zu behaupten, diese blinden Flecken. Und diese blinden Flecken wirken sich emotional durchaus aus auf das Familiengefüge. Sei es über die Art und Weise, wie man kommuniziert, wie man so weltoffen ist, wie offen man Gefühle benennen kann, sie wahrnehmen kann. Und insofern sage ich und sagen wir, ja, untertunnelt ist ein wichtiger Begriff, aber das Fundament ist immer noch tragfähig genug. Man kann sich in einen Tunnel nur dann hinabbegeben, wenn man weiß, dass man auch wieder herauskommt. Und diejenigen, die wir befragt haben, waren bereit, diese Leiter hinabzusteigen und hineinzuschauen, soweit es heutzutage noch möglich ist. Und das ist erforderlich, ich sage mal, ein undeutscher Begriff, Zivilcourage, im wahrsten Sinne des Wortes, zu sagen, ja, ich habe das Bedürfnis, wissen zu wollen, erfahren zu wollen. Wie sehr hat diese Vergangenheit mich in Bezug auf meine Identität und meine Werte geprägt?
Vielen Dank, Herr Leviton, für das Gespräch und dass Sie Ihr Wissen über die vererbten Traumata des Krieges heute mit uns geteilt haben.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Aus dem Leben, der SR3-Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.